Ja, wir hatten vergangenes Wochenende Pfingsten, einer der großen drei christlichen Feiertage neben Weihnachten, Ostern, halt auch Pfingsten. Wobei, wenn man fragt, die Leute um uns rum, können eigentlich mit Pfingsten ganz herzlich wenig anfangen. Wenn man mal so eine Umfrage macht, was war denn eigentlich Pfingsten, schätze ich mal, vielleicht 1% der Leute wissen das, was eigentlich Pfingsten war. Und wir haben auch keinen Zoom-Gottesdienst gemacht, weil wir mit einer großen Anzahl an Leuten im Freakurlaub im Münsterland waren. Und nebenbei bemerkt, war das halt auch richtig geil. Das war richtig schön. Aber aus diesem Grunde, weil wir da keinen Gottesdienst hatten, würde ich eigentlich gerne trotzdem nochmal auf Pfingsten eingehen und auf das, was an Pfingsten passiert ist, hier in diesem Gottesdienst. Und das Pfingstereignis, davon lesen wir in der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist das Buch Nummer 5 in der Bibel, also in dem 5 im Neuen Testament, also dem zweiten Teil der Bibel. Und die Apostelgeschichte ist ein total beeindruckendes, faszinierendes Buch. Und mich begeistert das total. Wir lesen dort von einer explosionsartig sich ausbreitenden Kirche, von der größten Revolution, die die Welt eigentlich je gesehen hat und die bis heute läuft. Wir lesen dort von erstaunlichen Wundern, von Heilungen und dass Leute von Dämonen frei geworden sind, dass keine Ahnung, manchmal Tausende an einem Tag sich der Kirche angeschlossen haben. Und aber auch sozial hat sich total viel geändert. Dass Sklaven und Freie, die Unterschiede haben sich immer mehr, die waren immer unwichtiger, haben sich aufgelöst. Auch die Beziehung zwischen Frauen und Männern haben sich irgendwie, hat sich verändert. Die Unterdrückung der Frau ist zurückgedrängt worden. Die Reiche haben sich den Armen zugewandt. Unglaublich. Riesenergebnisse. Und ich liebe das und ich finde das faszinierend, aber es ist auch gleichzeitig irritierend. Weil die Leute, von denen wir in der Apostelgeschichte lesen, also viele von den Hauptdarstellern, von denen lesen wir auch in den ersten 4 Büchern der Bibel. Also in den ersten 4 Büchern des Neuen Testamentes, Entschuldigung. Und in diesen ersten 4 Büchern werden diese Leute, diese auserwählten Schüler von Jesus, die Jünger, uns beschrieben. Aber halt auch beschrieben als Leute mit charakterlichen Defiziten. Die hatten teilweise einen unkontrollierten Umgang mit Zorn, mit Neid, mit irgendwie Befindlichkeiten, zwischenmenschliche Spannungen und so weiter. Alles Sachen, die uns ja auch gut bekannt sind. Die werden uns beschrieben als Leute, die eine Menge Angst hatten im Leben. Immer wieder wird gesagt, oh, sie hatten Angst vor dem, sie hatten Angst vor dem. Und sie werden uns beschrieben als Leute, die Jesus immer und immer wieder nicht verstanden haben. Und auch teilweise aus den Fragen, die sie ihm stellen, wird irgendwie auch ganz deutlich, wir haben ihn nicht verstanden. Und teilweise ist Jesus auch manchmal ganz schön frustriert und sagt, ey, Mann, ich bin jetzt schon so lange bei euch, warum versteht ihr das denn immer noch nicht? 3 Jahre erkläre ich euch das. Und nachdem wir uns also in 4 Büchern ein Bild über diese Leute gemacht haben, bekommen wir jetzt plötzlich in der Apostelgeschichte, im Buch Nummer 5, ein komplett anderes Bild. In den ersten 4 Büchern lesen wir, dass sie Jesus überhaupt nicht verstanden haben. Und plötzlich im Buch Nummer 5 lesen wir, dass sie ihn nicht nur sehr gut, plötzlich total gut verstehen, sondern dass sie auch noch, also das richtig gut verstanden haben, so gut, dass sie es sogar anderen Leuten erklären können und auf eine Art und Weise, die eigentlich noch erfolgreicher ist als Jesus. Also wenn man mal einfach so die Anzahl der langfristigen Anhänger, die sie gewinnen, mal dazu rechnet, dann haben sie bessere Ergebnisse geliefert als der Herr. Also im Buch 1 bis 4 verstehen sie nicht, im Buch 5 verstehen sie ihn plötzlich total super. In Buch 1 bis 4 lesen wir, dass sie ständig, dass sie Angst haben. Und im Buch Nummer 5, in der Apostelgeschichte, scheinen sie die Angst überhaupt nicht mehr zu hindern. Und das, obwohl, ich meine, so die normalen Ängste hatten die ja auch, wie wir auch. Aber sie haben natürlich noch zusätzliche Probleme bekommen, weil es eine Menge Konfrontation, eine Menge Konflikte und sogar Androhung von Gewalt und Gefängnis und sogar Todesstrafe. Und sie haben sich davon nicht abhalten lassen. In Büchern 1 bis 4 lesen wir, dass sie alle davon oder fast alle davon gelaufen sind, als Jesus verhaftet wurde. Und Simon Petrus, selbst dieser mutige Typ, sich irgendwann hinreißen lässt zu diesen schlimmen Sätzen und er sagt, Gott soll mich verfluchen, wenn ich jetzt lüge, ich kenne Jesus nicht, weil er Angst hat. Und dann ist er plötzlich total der mutige Typ, der selbst unter anderem von Todesstrafe voll zu seinem Glauben steht. Was ist da passiert? Was ist mit diesem Team passiert? Die Bibelleser unter euch wissen, dass es zu dem Zeitpunkt einer von den 12 hat sich auf ziemlich blöde Art und Weise oder ziemlich schmerzhafte Art und Weise dadurch getan, nach dem Tod von Jesus. Da waren es nur noch 11 Freunde. Wie konnten diese 11 Freunde solche Ergebnisse erzielen? Das ist ein bisschen so, wie wenn ich dir erzählen würde, dass Schalke 04 mit der gleichen Mannschaft, mit denen sie in den ganzen letzten Wochen gespielt haben, plötzlich jetzt am Samstag gegen den FC Barcelona, gegen die Herren-A-Mannschaft, die auch völlig durchtrainiert und auch nüchtern und motiviert war mit allen Topstars, 12-0 gewonnen haben. Da wirst du auch erstmal fragen, hey, wie kann das sein? Also wie kann dieses Team so ein Ergebnis erzielen? Werder Bremen wäre vielleicht das noch das bessere Beispiel gewesen. Aber wie können die so ein Ergebnis erzielen? Und bei den Jüngern ist das eigentlich fast genauso. Das waren auch so normale Leute. Und die Antwort hängt mit dem Heiligen Geist zusammen. Apostelgeschichte, erstes Kapitel, Satz Nummer 8. Da sagt Jesus seine Abschiedsworte an seine 11 Freunde. Und es waren natürlich noch mehr Leute dabei. Und da sagt er ihnen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und ich glaube, das ist so wie es funktioniert, so wie es irgendwie eigentlich immer schon funktioniert hat, wie es heute in unserem Wahnsinn passiert. Dass Jesus normale Leute sich aussucht und mit seiner Kraft erfüllen will, und sie dazu bringen kann und auch will, auch außergewöhnlich gute Dinge zu tun. Ihr werdet Kraft empfangen. Und vielleicht die erste Reaktion wäre ja, Mann, also Kraft könnte ich vielleicht echt gut gebrauchen. Einige von euch, den sieht man schon an, die sind K.O. vom Homeschooling oder haben schlecht geschlafen. Kraft könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Gib mir diese Kraft. Heiliger Geist, gib mir diese Kraft. Und ich glaube, das ist ein gutes Gebet. Aber vielleicht geht das einigen auch so, dass ihr euch das auch schon mal so vorgestellt habt, dass das wie so eine Art, ja, wenn der Heilige Geist nur wirklich wollte oder wenn ihr nur auf die richtige Art und Weise vom Heiligen Geist erfüllt wärt oder der Richtige zum richtigen Zeitpunkt für euch auf die richtige Art und Weise beten würde und Gott auch motiviert wäre und euch so richtig erfüllen würde, dann könntet ihr so eine Art Marvel-Christ werden, so ein Superheld, der erfüllt mit Superkräften ist, die ihm einfach zur Verfügung stehen. Ja, und wenn du das genauso erlebt hast oder jeden Tag erlebst, dann schreib mir doch mal eine Nachricht an wolfgang@kultschock.de. Aber meine Erfahrung ist, dass es irgendwie nicht so funktioniert. Und ich schätze, es funktioniert auch einfach nicht so. Denn ich glaube, es geht doch irgendwie um etwas anderes noch. Watchman Nee, weiß nicht, wer von euch den kennt. Wer kennt den von euch? Watchman Nee? Jawohl, der Daniel hätte ich jetzt drauf getippt. Ihr kennt ihn? Ihr meldet euch gar nicht. Watchman Nee ist ein ganz einflussreicher chinesischer Christ gewesen, hat ungefähr von 1900 bis 1970 gelebt, hat ungefähr 20 Jahre allein für seinen Glauben im Gefängnis gesessen und hat die chinesische Jesusbewegung ziemlich stark geprägt. Und er hat in seinem Buch Das normale Christenleben eine kleine Geschichte erzählt, dass er ein paar Sommermonate in den Bergen verbracht hat und dort bei einem Ehepaar gewohnt hat, hat dort gewohnt und gegessen und dieses Ehepaar ist Christ geworden. Und damals war das so schreibt er, dass man sehr, sehr gründlich sein musste, wenn man jemanden den christlichen Glauben erklärt, weil man nie wusste, wann man ihn das nächste Mal sehen wird und auch der neue Christ wusste nicht, wann begegne ich das nächste Mal einem erfahreneren Christen, dass ich ihm ein paar Fragen stellen kann. Kirche war verboten, das war nur im Untergrund. Und so hat er sich sehr viel Mühe gegeben, ihm genau zu erklären, was das mit Jesus, wie das funktioniert und wie das geht und wie man lebt und so. Als die Wintermonate kamen, ist er wieder nach Shanghai zurückgefahren. Und es war wohl so, dass dieses Ehepaar, dass vor allem der Mann, in den Wintermonaten immer zum Essen einen Becher Wein getrunken hat. Das Problem war wohl, dass aus diesem einen Becher Wein dann irgendwie nicht nur einer geblieben ist, sondern irgendwie dann halt auch 2, 3, 4 und es halt wirklich ein immer exzessiv wohl war, was er da gesoffen hat. Und dann saß dieses Ehepaar also alleine wieder in den Wintermonaten und er hatte wieder seinen Becher Wein und sie hatten sich irgendwie angewöhnt, ein Dankgebet zu sprechen. Und dann ist dieser Mann, er möchte das Dankgebet sprechen und plötzlich kann er einfach nicht beten. Er ist ganz verdutzt, versucht es noch einmal, aber er kriegt kein Wort raus. Und dann sagt er zu seiner Frau, was ist denn heute los mit mir? Warum kann ich hier nicht beten? Und er bittet sie immer, guck doch mal nach, der Bruder Nie hat uns so eine Bibel da gelassen. Guck mal in der Bibel nach, was steht da über Wein trinken? Er konnte nicht lesen, seine Frau konnte lesen. Aber sie wusste jetzt auch nicht genau, wie sie jetzt auf die Schnelle irgendwie Informationen aus der Bibel auf diese Frage rausziehen kann. Und dann sagte sie irgendwann, ach komm, trink doch einfach deinen Wein und wir fragen den Bruder Nie, wenn wir ihn irgendwann mal wiedersehen, was denn Jesus zu Wein trinken sagt. Und er sitzt davor und merkt, nee, ich kann heute Gott nicht für meinen Wein danken. Und er sagt, nee, tu das, komm, wir räumen den Wein weg. Und als sie es weggeräumt haben, kann er plötzlich auch Gott wieder danken. Kurze Zeit oder ein paar Monate später treffen sich die beiden wieder. Der Mann und Watchman Nee treffen sich. Und er sagt Folgendes. Bruder Nee, der Boss, der in mir wohnt, so sagte er, und er benutzte dabei so eine in China häufige Redewendung, der Boss, der in mir wohnt, ließ es einfach nicht zu, dass ich meinen Wein trinke. Und Watchman Nee antwortete, sehr gut, Bruder, höre du nur immer auf deinen inneren Boss. Und diesen inneren Boss, der Heilige Geist, ich habe da so ein bisschen weitergelesen und fand das irgendwie ganz interessant und ganz witzig, als sie die Bibel ins Chinesische übersetzt haben, also in einen speziellen chinesischen Dialekt, da hatten sie ein bisschen Probleme, das Wort Heiliger Geist zu übersetzen. Sie hatten natürlich eine Entsprechung für Vater, sie hatten eine Entsprechung für Sohn, aber wie übersetzt man Heiliger Geist? Und wenn es kein direktes Wort gibt, was das so wiedergibt, dann versucht man ein Wort zu finden, was dem vielleicht am nächsten entspricht. Und sie haben dann sich entschieden für der innere Boss. Und ich finde das irgendwie ganz witzig, dass es mal eine Zeit auf dieser Erde gab und irgendwo einen Ort auf der Welt, wo die Dreieinigkeit Gottes umschrieben wurde mit der Vater, der Sohn und der innere Boss. Und es geht, glaube ich, echt darum, eher. Wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt er als der Geist von Jesus, als Herr, als Chef, als einer, der imstande ist, uns zu leiten in alle Wahrheit. Und so Leitungsverantwortung zu übernehmen in deinem Leben, der innere Boss zu sein. Und es geht vielleicht gar nicht darum, wie kann ich den mehr vom Heiligen Geist haben, sondern wie kann der Heilige Geist mehr von dir haben. Nicht, wie kann ich eine Kraft bekommen, die mir zur Verfügung steht, sondern wie kann ich dem Heiligen Geist zur Verfügung stehen. Oder auch auf unsere Kirche übertragen, dass wir vielleicht auch manchmal nicht beten, Heiliger Geist, bitte segne unsere Projekte, unsere Kirche, unseren Gottesdienst, unsere Band, keine Ahnung, unsere Finanzen irgendwie, mach bei uns mit, sondern dass wir beten, Heiliger Geist, ich möchte bei dir mitmachen. Ich möchte bei dir dabei sein. Ich möchte bei deinen Projekten am Start sein. Und ich glaube, dass diese Hingabe, dass da auch der Schlüssel liegt zu dieser Kraft. Ich möchte noch zwei Dinge zum Schluss sagen. Wobei, nebenbei bemerkt, ist das, glaube ich, die häufigste Lüge von Predigern. Ich komme jetzt zum Schluss. Aber noch drei Sachen zum Schluss sagen. Erstens möchte ich gerne noch einen Punkt unterstreichen. Man könnte natürlich noch unglaublich viel über den Heiligen Geist sagen, möchte aber noch ein Zitat einmal an den Schluss setzen, von einem Mann, auf den ich aufmerksam geworden bin, und es würde sich allein mal lohnen, sein Lebenswerk mal so ein bisschen nachzuverfolgen. Er hieß Hans Nielsen Hauge und hat im 18. Jahrhundert gelebt, also 1700 irgendwas, bis 1804 oder irgendwie sowas, also in dem Dreh rum, und ist einer der prägendsten Figuren in Norwegen gewesen, einer der Christen. Allein nur mal eine kleine Anekdote, er ist zu Fuß durch die Gegend marschiert, hat als Bauer gearbeitet, immer auf Höfen, wo er helfen konnte, und hat dann da geholfen und dann alle Leute, die er gearbeitet haben, abends zur Andacht versammelt und denen von Jesus erzählt. Innerhalb von 7 Jahren 15.000 Kilometer abmarschiert und ein Neuntel der ganzen norwegischen Bevölkerung haben seine Schriften gelesen und auch die Universität hat er mitgegründet. Unglaublich, was der Mann bewegt bewegt hat. Nebenbei bemerkt auch 3 Jahre Isolationshaft im Gefängnis und den längsten Gerichtsprozess, den die norwegische Geschichte je erlebt hat. Aber ein irrer Hammertyp, Zeit seines Lebens sehr umstritten, mittlerweile eher gefeierter Mensch, hat einige Statuen auch in Norwegen. Und auf einer dieser Gedenktafeln steht eines seiner Zitate. Und dieses Zitat finde ich total gut. Und es hängt auch mit diesem inneren Boss zusammen, mit dem Heiligen Geist. Und ein Teil seines Lebensmottos war: Ich schwöre Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist. Und durch die Gnade Gottes bin ich dazu fähig. Und ich finde es gut. Und ich möchte, das Zweite, was ich so ans Ende setzen möchte, glaube, dass das sehr, sehr praktisch werden kann. Und dass in großen, spektakulären Situationen gilt, aber auch in kleinen Situationen gelten kann. Ich möchte eine kleine Geschichte von mir erzählen. Vor 2 Wochen war ich abends mit jemandem spazieren und das war total schön, hatte eine total gute Runde. Und am Ende von dem Spaziergang hatte ich so den Gedanken, hey, eigentlich sollten wir noch zusammen beten. Aber dann ging das Gespräch irgendwo anders hin und dann war ich mit den Gedanken wieder woanders und dann haben wir doch nicht mehr gebetet und sind auseinandergegangen und ich saß im Auto und dann hatte ich wieder den Gedanken, okay, ihr hättet beten sollen, aber dann schick ihm doch dein Gebet per WhatsApp-Sprachnachricht. Und dachte ich, ja, das war so eine innere Stimme, ja, das solltest du tun. Bin dann nach Hause gefahren. Und dann zu Hause im Büro habe ich wieder dran gedacht, du wolltest doch dem eine WhatsApp-Sprachnachricht, dein Gebet schicken. Ja, auf jeden Fall. Voll guter Gedanke. Hat mir auch schon mal einer ein Gebet per Sprachnachricht geschickt. Und dann habe ich Nachrichten geguckt. Man muss ja mal gucken, was am Tag los war. Die neuesten Corona-Zahlen. Und dann war ich wieder abgelenkt. Und dann habe ich abends im Bett gelegen. Es war schon nach Mitternacht. Und dann kam wieder der Gedanke, hey, du wolltest ihm doch dein Gebet per WhatsApp-Sprachnachricht noch schicken. Und dann dachte ich, ah, wenn ich jetzt aufstehe, wird ja meine Frau wach vielleicht. Was für ein blöder Grund, ne? Kann ich das nicht morgen machen? Ich liege gerade im Bett und wenn ich jetzt nochmal aufstehe, dann kommt mein Kreislauf wieder so in Wallung, dann schlafe ich so schlecht ein. Wer ist der innere Boss? Ich meine, so, wir sind ja manchmal so blöde. Ihr vielleicht nicht. Und dann habe ich sogar noch gesagt, ach Gott, wenn das nicht bis morgen Zeit hat, bis morgen früh, dann macht doch, dass der Oscar jetzt mal so richtig seufzt im Schlaf. Unser jüngster Sohn. Und kurze Zeit später macht er so richtig ein ich so, okay, Gott, eigentlich auch blöde. Ich meine, ich stehe auch auf, wenn ich dringend auf Klo muss, auch wenn da meine Frau wach werden würde. Warum denn nicht, wenn irgendwie der Herr auch irgendwie einem was gibt? Und dann bin ich halt aufgestanden und habe mein Gebet per Sprachnachricht gesprochen. Und auch, weil ich weiß, ey, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich weiß, du solltest eigentlich aufstehen. Wer ist der innere Boss? Und ich glaube, dass wenn wir dem gehorchen, dass da so viel Power drin liegt. Und vielleicht werden wir, wenn wir das tun, uns vielleicht immer noch menschlich fühlen oder vielleicht auch menschlicher und ängstlicher, als es uns eigentlich lieb wäre. Und trotzdem werden Ergebnisse dabei rauskommen, die sind richtig, richtig toll. Und 3. Punkt, damit können Sie die Musiker schon mal auch startklar machen für noch Musik. Mein 3. Punkt ist, ja, wie kann das praktisch aussehen? Und ich glaube, fast alles geht immer klein los im Leben grundsätzlich. Und nur mal so einen Vorschlag. Ich glaube, praktisch könnte es so losgehen, dass du morgens früh, wenn du aufwachst, einfach mal sagst, Heiliger Geist, mein innerer Boss. Ich möchte tun, was du mir heute sagst. Bitte zeig mir, wo ich ein Segen sein kann für jemand anders. Du bist mein innerer Boss. Und dann zu schauen, was passiert. Ich glaube, dass da in dieser, vielleicht sagst du, oh Mann, du spaltest ja Haare, ja, auch mit dem Vergleich irgendwie. Nein, ich glaube nicht. Es ist echt ein Riesenunterschied von der Prioritätenordnung. Es ist ein Riesenunterschied von der Sichtweise. Amen.